Prüfung mit dem Newtonschen Kraftgesetz und werden das eine im Prinzip aus dem anderen herleiten. Ja? Vorwärts und rückwärts. Bevor wir das machen, zwei Punkte. Erstmal gibt es Fragen noch zur letzten Vorlesung. Ja? Können Sie noch mal laut wiederholen?
Ja.
Sie möchten gerne die Koordinatensysteme nochmal wiederholt haben. Gut. Können wir machen. Machen wir ganz kurz. Sonst noch Fragen zur Vorlesung? Nee. Bevor wir mit der Vorlesung anfangen, würde ich gerne noch die Tutorien besprechen. Ich habe eben gerade gesehen, dass ich die letzten beiden für Astro-Tutorium D, die auf der Warteliste sind, die konnte ich jetzt auch in die Gruppe hineinsetzen. Also demnach dürfte jetzt keiner mehr auf irgendwelchen Wartelisten stehen. Ist denn jeder untergekommen dann in den Tutorien? Ist noch jemand, der irgendwo rein möchte? Ja?
Ich glaube, ich hatte Ihnen eine E-Mail geschrieben und Sie meinten, dass Sie das Donnerstag erklären. Also
Sie sind wahrscheinlich einer der beiden, die ich gerade eben eingetragen habe fürs Astro-Tutorium D. Ja. Also da waren zwei auf der Warteliste und die habe ich eben gerade reingeschoben, gerade vor einer Minute. Dürfte jetzt keiner mehr sonst noch. Also ich lege allen nochmal herzlich, also ich lege jedem ans Herz, sich fürs Dienstagstutorium noch einzutragen, wer das möchte. 20 Leute ist eigentlich zu viel für ein Tutorium, gehen Sie lieber in das Dienstagstutorium, wenn Sie können. Das ist dann auch eine entspanntere Atmosphäre für die Gruppe, aus der Sie rausgehen. Ja? Tun Sie das. Ansonsten würden wir die Tutorien jetzt so lassen. Gab es Fragen zu den Tutorien? Noch irgendwas, was wir diskutieren müssen? Nicht? Gut. Dann wiederholen wir kurz noch die Koordinatensysteme, die wir das letzte Mal hatten. Am besten sind dazu wahrscheinlich Bilder. Dann müssen wir mit Bildern anfangen. Dem Frühlingspunkt. Das dauert ein bisschen. Was war Ihnen denn da nicht ganz klar bei den Koordinatensystemen? Ach so, die Umrechnung in Bogenminuten und Bogensekunden. Das ist die Frage. Was dezimal ist? In der Ach so, das sollten Sie von Grad umrechnen in Bogenminuten und Bogensekunden. Also vielleicht diskutieren wir es gerade noch mal ganz kurz. Also, ich gucke selber noch mal nach, dass ich nichts Falsches dran schreibe. Das ist ja alles nur Nomenklatur, ne? Mit den Bogenminuten und Bogensekunden. So. Also, ich hatte ja gesagt, es gibt ja einen Winkel, der entspricht im Prinzip, wie die Sonne sich auch bewegen würde oder die Erde sich bewegen würde. Und das gibt man gerne in irgendeinen Zeiten an. Und das ist einfach die 360 Grad, wären dann eben 24 Stunden. Das macht man halt gerade für Direktaszension. Ja. Also das wichtige Koordinatensystem ist wirklich mit der Deklination Delta. Die würde man in Grad angeben. Ja, und Rektaszension. Ist der Winkel dann entsprechend auf dem Himmelsäquator. Den gibt man halt gerne in einer Zeit an, mit Anführungszeichen. Ja. Da sagt man eben dann, also 24 Stunden, entsprechend 360 Grad. Und dann kann man sich entsprechend überlegen, dann entspricht einer Stunde eben 15 Grad, beziehungsweise dann 1 Grad entspricht dann eben 4 Minuten. Ich schreibe es mal aus. 4 Minuten, so. Ja. Das ist erstmal nur Nomenklatur, aber ist sehr hilfreich, weil man eben weiß, wenn man irgendeine Beobachtung macht, dass eben dieser Stern sich dann eben in 4 Minuten 1 Grad weiter bewegt. Zum Größenvergleich, wie groß ist die Größe des Vollmondes? Wie viel Grad hat der am Nachthimmel? Wo sind meine Astronomen? Mit den Teleskopen, die sitzen da hinten.
Aber,
so. Ja?
Ich würde mal schätzen auf 3, aber ich habe leider noch keinen.
Sie schätzen 3 Grad. Gut, wenn noch andere schätzen, wir können auch schätzen. Schätzen Sie mal, wie viel Grad? Haben Sie keine Ahnung? Nee? Man könnte sich ausrechnen, wenn man den Radius vom Mond wüsste und den mittleren Abstand zum Mond. Wer weiß den mittleren Abstand zum Mond? 300.000?
300.000 Kilometer.
Also das hört sich so genau an, dass es richtig sein muss. Ja, ja, also 380.000 Kilometer. Ja. Der Radius des Mondes. Oder Durchmesser? Bitte? 1700 Kilometer, also sind wir bei 3400 Kilometer, haben 380.000 Kilometer, das ist also 1%, dann kann man das umrechnen, Sinus Alpha ist ungefähr Alpha, und dann kriegt man raus, in der Tat, 1 Grad groß ist der Vollmond, 1 Grad ungefähr. Wie ist es mit der Sonne, wie groß ist die Sonne scheinbar? Also Sie sollten natürlich nicht mit normalem Auge da hingucken, aber Sie machen so eine Müllerfolie vor das Teleskop und dann kann man da auch durchgucken, oder Sie machen diese Schattenprojektion, projizieren die Sonne auf dem Blatt Papier. Ja? Ja, warum? Genau. Also auch ungefähr 1 Grad. Erstaunlicherweise, das sind wieder so Koinzidenzen, wo man sich fragt, woher kommt das? So, das war die eine Frage. Jetzt wollten Sie noch wissen, wie das genau definiert ist mit den zwei Koordinatensystemen? Die Umrechnung auch? Gut. Dann muss ich die alten Bilder raussuchen. Beim letzten Mal. Astro Lecture, Kapitel 1. Gut, wo haben wir es? Hier. Das ist, glaube ich, das Beste. So. Ja. So. Also Rektaszension, Deklination ist halt so definiert, dass im Prinzip der Stern immer ein festes Koordinatensystem hat. Also wenn ich die Position des Sternes bestimmen will, hat er dann einen bestimmten Winkel Delta, Deklination und eine bestimmte Rektaszension. Und das auf der Himmelskugel, die rotiert, ist der Stern dann fest in diesem Koordinatensystem. Wir haben also im Prinzip ein rotierendes Koordinatensystem mit Deklination und Rektaszension. Und das ist halt der Vorteil, weil in anderen Koordinatensystemen würde sich der Winkel dauernd ändern vom Stern. Als Funktion der Zeit oder hängt vom Beobachtungspunkt ab. Und da hängt es eben nicht vom Beobachtungspunkt auf der Erde ab, sondern ist eindeutig fixiert. Aber dazu braucht man natürlich auch einen Nullpunkt, der eindeutig fixiert ist. Und den Nullpunkt dieses Koordinatensystems, den man sich definiert, das ist dieser Frühlingspunkt, der im Sternpunkt Witter liegt. Deswegen hat er dieses Witterzeichen. Und es ist der Punkt, wo die Sonne durchgeht, den Himmelsäquator schneidet im Frühjahr. Ja, also wo Tag und Nacht gleiche ist im Frühjahr. Da, wo die Sonne steht, zur Tag- und Nachtgleiche, das ist der Nullpunkt unseres Koordinatensystems. Und der ist halt gerade so definiert, dass der auf dem Himmelsäquator liegt, wo also dann der Deklinationswinkel 0 ist und Rektaszension ist dann auch 0. Und dann zählt man von da aus dann entsprechend die Sternzeit weiter. Ja, in diese Richtung ist Rektaszension und der Winkel nach oben hier, der hier, ist dann der Winkel Delta. Das ist im Prinzip sowas wie Längen- und Breitengrad, den wir dann jetzt auf der rotierenden Himmelskugel damit fixiert haben. Das ist alles. Ja, also nicht, steckt sonst nicht mehr dahinter. Aber dann kann ich auch gleich noch was dazu sagen, was ich das letzte Mal nicht erwähnt habe. Also ich habe das letzte Mal erwähnt, dass wir die Präzession haben. Ja, das heißt, auch dieser Frühlingspunkt ändert sich leider mit der Zeit, ist nicht fixiert. Und die Änderung hängt durch die Präzession der Rotationsachse der Erde zusammen, die sich in 25.700 Jahren einmal so herumdreht, wie ein Kreisel, der noch eine zusätzliche Kraft verspürt. Und diese zusätzliche Kraft kommt durch die Sonne, die auf den Wulst, auf die Ausplattung der Erde reagiert. Die Erde ist ja gedreht gegenüber der Ekliptik in der Bahnebene von Sonne und Erde. Und wenn ich jetzt diese Auswulstung habe und habe diesen rotierenden Kreisel, dann versucht die Sonne, die Erde zurückzudrücken in die Bahnebene. Und der Kreisel, der weicht dem aus. Und der weicht dem aus, indem er dann diese Präzession macht. Diese Präzession in der Rotationsachse. Und damit verschiebt sich auch dann dieser Frühlingspunkt entsprechend. Und man kann das umrechnen, also 25.770 Jahre wären dann 360 Grad. Und dann kommt man auf 50 Bogensekunden pro Jahr. Verschiebt sich das. Also das ist schon pro, Moment, 50 Bogensekunden, ja, pro Jahr. Also das ist schon sehr ordentlich. Das ist fast eine Bogenminute. Bogenminute wären 60 Bogensekunden. Macht sich dann schon bemerkbar. Deswegen muss man dann auch das Koordinatensystem zu einem festen Punkt definieren, zum Äquinoctium. Und jetzt das letzte war halt am 01.01.2000. So, gut. Dann machen wir weiter in der Himmelsmechanik. Also zweites Kapitel, Himmelsmechanik. Sie haben wahrscheinlich alle schon von Tycho Brahe mal gehört. Tycho Brahe war ein dänischer Astronom, der erst auf einer kleinen Insel in der Nähe von Kopenhagen ein eigenes Observatorium hatte. Und der hat also zu der Zeit die genauesten Messungen gehabt von Planetenbewegungen. Und die waren auf ein paar Bogenminuten genau. Und das mit dem bloßen Auge. 1546 bis 1601 hat er gelebt. Ja. Ja, und er hat natürlich auch versucht, dann diese Planetenbahnen, die er bestimmt hat, mit dieser Epizyklentheorie zu vereinbaren. Das wurde ja immer komplizierter und hat nicht so richtig funktioniert. Und er hat deshalb einen jungen Mathematiker zu sich geholt, den Johannes Kepler, und hat ihm die Daten gegeben und hat ihm sozusagen gesagt, mach was Sinnvolles draus. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat die Keplerschen Gesetze aus diesen Bahndaten hergeleitet. Oder herausgefunden. Das sind ja im Prinzip sind das Analysen dieser Daten. Aus diesen Daten hat er dann Gesetzmäßigkeiten hergeleitet. Und im Nachhinein stellt sich heraus, dass es dann fast eine 1-zu-1-Beziehung gibt dann zwischen diesen Keplerschen Planetenbahngesetzen und dem Newtonschen Kraftgesetz. Was wir uns dann noch anschauen werden. Also der hat hier die Analyse der Daten gemacht. Zu der Zeit war Tycho Brahe dann schon am Hof in Prag und hat dort als Astronom gearbeitet, der Daten. Ja, und sein Werk Astronomica Nova kam dann 1609 schon heraus, das war also nach dem Tod von Tycho Brahe schon. In der hat er die ersten beiden Keplerschen Gesetze aufgeschrieben, vorgestellt. Erstes Keplersche Gesetz. Und das war dann auch der Durchbruch. Die Planetenbahnen sind eben nicht Kreise, wie Plato es sich gewünscht hat. Alles soll möglichst symmetrisch und einfach sein, sondern die Planetenbahnen sind Ellipsen. Und mit dieser relativ simplen Verallgemeinerung, also ich gehe von Kreisbahnen jetzt zu deformierten Kreisbahnen, Ellipsenbahnen, die auch relativ symmetrisch sind, brauchte man diese ganze Epizyklentheorie nicht und war dann auch verträglich mit dem heliozentrischen Bild, und das hat auch alles geklappt mit den Planetenbahnen, mit der Messung. Also Kepler hat auch erst versucht, das Ganze mit Epizyklen zu beschreiben, aber das hat bis auf ein paar Punkte nicht ausgereicht. Waren kleine Abweichungen, aber die waren eben so groß, dass Tycho Brahe die eigentlich hätte sehen müssen. Also waren sie ein Naturfakt, und von daher musste also Kepler das Konzept von Epizyklen und Kreisbahnen verwerfen, und das nächste war dann Ellipsenbahnen zu nehmen. Planetenbahnen sind Ellipsen und die Sonne ist in einem Brennpunkt. Einem Brennpunkt. Der Ellipse. So, dann machen wir gleich das zweite Keplersche Gesetz. Und das hört sich erst so ein bisschen merkwürdig an, hat aber eine sehr einfache und plausible physikalische Erklärung. Der Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten die gleiche Fläche. So, dann gucken wir uns doch erstmal die Ellipsen an, wie die aussehen. Hier. Also Ellipsen. Versuchen wir mal eine Ellipse zu zeichnen. So, haben also zwei Koordinaten. Wir haben zwei Brennpunkte. F und F'. Und dann wissen Sie ja vielleicht, wie man eine Ellipse konstruiert. Man nimmt einen Bindfaden und zwei Punkte. Und dann ist jeder Punkt dadurch gegeben, dass die Fadenlänge gleich bleibt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Vektor R, hier einen Vektor R'. Ja, und die Summe von beiden ist dann konstant. R' plus R. Und das wäre dann zweimal die Halbachse der Ellipse. Und die Halbachse der Ellipse ist dann gerade von hier nach da, ist die Halbachse, also F, F', Brennpunkte, A, große Halbachse. Und dann gibt es noch die kleine Halbachse B, senkrecht dazu. Das wäre dann hier dieser Abstand. B. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch diesen Winkel Theta. Im Prinzip kann man jetzt diese ganze Ellipse abfahren. Also die Sonne wäre jetzt in einem Brennpunkt und dann die Planetenbahn würde dann also hier herumgehen. Und wir können das Ganze beschreiben entweder durch XY-Koordinaten oder einfacher in dem Fall ist es eben hier den Vektor R zu nehmen und den Winkel Theta, den ich hier überstreiche. Ja, und damit halt diese Kreisbahn zu charakterisieren. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch die Exzentrizität E. Und zwar ist der Abstand hier vom Nullpunkt bis zum Brennpunkt ist A mal die Exzentrizität. Wenn die Exzentrizität jetzt 0 ist, dann wäre der Brennpunkt genau hier. Dann wäre F gleich F', dann haben wir wieder einen Kreis. Also das, wie weit der Brennpunkt weg ist hier von diesem Ursprung, ist ein Maß für die Verbeulung, die Exzentrizität der Ellipse. Also E ist die Exzentrizität. Exzentrizität. Konzentrizität. Und die ist für Mars wesentlich größer als für die Erde zum Beispiel. Und mit einer der größten exzentrischen Bahnen hat Mars, und von daher war das ganz glücklich, denn Kepler hat hauptsächlich die Mars-Daten benutzt in seiner Analyse. Und gerade da konnte man eben besonders gut Abweichungen sehen von der Kreisbahn durch die relativ hohe Exzentrizität, die, glaube ich, bei 20% liegt. So, ja. Jetzt hier zum zweiten Keplerschen Gesetz. Wie sieht das dann aus? Also wenn ich jetzt hier die Sonne stehen habe und habe hier eine Ellipse und gucke mir nun an, wie der Planet jetzt um die Sonne herum kreist, dann sagt also Kepler, ich mache jetzt hier einen Strich dahin zu einem Zeitpunkt und dann zu einem anderen Zeitpunkt gucke ich mir wieder die Position des Planeten an und dann soll diese Fläche hier, die soll immer gleich groß sein. Ja?
Daraus resultiert ja dann auch, dass der Planet, der sich eben auf der Ellipsenbahn bewegt, in Sonnennähe eben schneller bewegen muss als in weiterer Entfernung.
Genau. Ja, wenn ich jetzt hier den gleichen Strahl in die andere Richtung machen würde, mit einem ähnlichen Winkel, dann sieht man hier, damit es erfüllt ist, dieses Gesetz, dass eben hier muss sich langsamer bewegen und hier schneller, sodass ich dann hier entsprechend eine gleich große Fläche habe. So, machen wir das mal so. Und dann sagt also Kepler, diese Fläche hier ist dann gleich, gewichtet mit der Zeit. Das ist dieser Flächenstrahl, das Flächenstrahlgesetz von Kepler. Wie er das herausgefunden hat, möchte ich auch wissen. Also das so herauszufinden, ist schon keine schlechte Leistung. Gut. Und dann gibt es noch das dritte Keplersche Gesetz. Das können wir vielleicht auch gleich schon mal anschreiben. Das kam dann erst ein paar Jahre später raus. Dritte Keplersche Gesetz. Und zwar hat der Herr Kepler herausgefunden, dass wenn ich das Quadrat der Perioden angucke, dann ist es gleich die dritte Potenz. Sie wollen sagen, was das dritte Keplersche Gesetz ist? Ja? Ja?
C Quadrat durch K hoch 3 ist die Konstante und die ist 3,1 × 10⁻⁶ Sekunden über 2 Meter.
Also ich schreibe es erstmal so hin, das wäre eigentlich eine Konstante mal der dritten Potenz der großen Halbachse A. Und damit ist es wohl definiert. Und das hat also erstmal nur diese Gesetzmäßigkeit gefunden. Und K ist gleich 1, wenn man hier Jahre einsetzt und hier entsprechend astronomische Einheiten. Ja, also kann ich das auch, schreibe ich erstmal hin, was P und was A. A kennen wir schon, P ist also die Umlaufperiode. Ja. Und K wäre dann also gleich 1, wenn ich das so umschreiben würde. Ich würde also sagen, die Periode durch ein Jahr, also in Jahren gemessen. Wenn ich das in Jahre angebe, durch Jahre teile, kommt also eine Zahl raus, ohne Einheiten. Dann ist es eben eine 1, k wäre 1, die große Halbachse durch eine astronomische Einheit hoch 3. Dann ist es ziemlich genau 1, erstaunlicherweise. Sie können sich sofort davon überzeugen, dass das für die Erde richtig ist. Diese Relation, ich hoffe, Sie sehen das sofort. Nein? Doch, oder? Und dann kann man sich sofort überlegen, wie sieht es dann für den Mars aus? Wenn man da jetzt also die Bahnparameter wüsste, A wüsste, kann man also dann die Umlaufperiode nehmen. Oder wenn man sagt, wir haben mit 2 Jahre, dann ist also die Umlaufbahn im Verhältnis 2 hoch 3 halbe entsprechend größer. Das ist das dritte Keplersche Gesetz. Es ist eigentlich erstaunlich, dass es so eine einfache Beziehung gibt für so eine komplizierte Bewegung von den Planeten um die Sonne, und zwar nicht nur für einen Planeten, sondern für alle Planeten, die damals bekannt waren. Und im Prinzip gilt es auch für die weiter entfernten Planeten, gilt es genauso. Das ist eine relativ allgemeine Gesetzmäßigkeit für diese Bahnbewegung, das werden wir eben sehen. Aus dem Newtonschen Kraftgesetz können wir diese Beziehung herleiten. Wir können dann auch genau bestimmen, was K ist. Wir werden dann nachher feststellen, dass K nämlich von einer ganz essentiellen Größe abhängt. Von was, glauben Sie, könnte also diese Konstante K abhängen im dritten Keplerschen Gesetz? Manche wissen das vielleicht. Ja, da hinten? Von der Masse der Sonne, genau. Ja, wenn man genauer macht, wird man feststellen, das hängt eben von der Gesamtmasse des Systems ab. Und dieses dritte Keplersche Gesetz wird man dann eben für Massenbestimmungen nehmen, nicht nur für die Körper, die Planeten, die um die Sonne kreisen, sondern dann auch für andere Objekte, die um andere Objekte kreisen. Also zum Beispiel dann für die Jupitermonde. Wir können damit also die Masse vom Jupiter bestimmen. Oder für extrasolare Planeten. Wenn wir da also die Masse der Sonne wissen, das können wir aus Sternentwicklungstheorien, können wir ein Maß für die Sonne, also für die Sterne, können wir eine Massenbestimmung vornehmen. Und wenn wir die wissen, dann können wir sogar die Masse dann eben von den extrasolaren Planeten bestimmen. Alles über das dritte Keplersche Gesetz ist also eine relativ wichtige Beziehung. Aber erst in der Newtonschen Fassung wird es dann richtig interessant. Okay, gut. Das sind also die drei Keplerschen Gesetze. So, dann wurden die aufgestellt, dann gab es noch einen Umbruch, und zwar durch Galileo Galilei 1564 bis 1642. Und der war der Erste, der nachweislich eben Beobachtungen mit dem Teleskop gemacht hat. Also erste astronomische Beobachtung mit dem Teleskop. Manche sagen, er hätte das Fernrohr erfunden. Die Erfindung des Fernrohrs geht aber, glaube ich, auf jemand anderen zurück und wurde aber erst von ihm richtig eingesetzt zur astronomischen Beobachtung. Ja, Sie wissen das vielleicht? Das
Teleskop wurde von Niederländern, glaube ich, entwickelt oder von Holländern.
Das kann sein, das waren Niederländer, glaube ich, ja. So, erste Beobachtungen mit Teleskop. Mit Fernrohr, sagen wir es mal. Und das Fernrohr war relativ einfach. Also da wurde auch die Brennweiten waren ein bisschen unglücklich gewählt. Also man hatte da ein sehr enges Blickfeld nur. Und es war eigentlich sehr schwierig, Beobachtungen zu machen. Aber nichtsdestotrotz hat Galileo Galilei einige Sachen beobachtet, die der Kirche nicht so sehr geschmeckt haben. Die aber dann eindeutig darauf hinwiesen, dass eben die Sonne im Mittelpunkt der ganzen Bewegung ist und dass die Planeten, die um uns kreisen, und der Mond wirklich nicht nur irgendwelche Gebilde sind auf der Himmelskugel, sondern wirklich andere Planeten. Wissen Sie, welche Beobachtung ich da meine? Wie viel habe ich hier stehen? 1, 2, 3, 4. 4 Beobachtungen. Ja? Bitte? Hervorragend, ja, Gebirge auf dem Mond, wieso war das wichtig? Ja?
Man hat bis dato angenommen, dass das eine Himmelsscheibe sei
und ja, also Mond sei eine glatte Kugel und plötzlich sieht man ähnliche Strukturen wie auf der Erde, Berge. Und wie hat er das gesehen? Eben durch die Schatten, die die Sonne da eben geworfen hat an den Bergen. Das konnte man durch dieses einfache Teleskop sehen. Das hatte, glaube ich, nur neunfache Vergrößerung oder so. Im Prinzip wäre das sowas wie ein Fernglas heute. Ja, noch andere? Schreibt mal auf. Also Mondkrater. Schreibe ich mal auf. Ja, Mondkrater. Das war wichtig. Was noch? Hier?
Ich glaube, die Monde auf Saturn. Da gibt's
die galileischen Monde auf Saturn. Kann es jemand schnell korrigieren?
Jupiter,
ja. Also die galileischen Monde, also die Jupitermonde, heißen deswegen auch die galileischen Monde. Wer weiß die Namen dieser Monde, die er gesehen hat? Wie viele waren das? Sie waren schon dran. Jemand anders? Bitte?
Drei oder vier.
Vier waren das, ja. Da hinten eine neue Meldung. Ganymed, Europa, Io, Callisto. Genau. 4 Monate. Also Sie können das auch durch ein Fernglas sehen oder durch ein einfaches Teleskop können Sie sich die Jupiter-Monde anschauen. Nee, Titan hat er nicht entdeckt, der ist weiter weg, der ist ja um Saturn herum, Titan.
Ach, Jupiter-Mond.
Ja, Jupiter-Mond. Nee, Titan ist da schwieriger, weil er weiter weg ist. Und ist ähnlich groß wie die. Also der Ganymed ist ja der größte und dann Titan der zweitgrößte und dann kommt schon Callisto. So, ja, 2 haben wir jetzt. Jupiter-Mond und Mondkrater, was noch? 2 brauchen wir noch. Ja? Sonnenflecken, genau. Also die Sonne ist auch nicht perfekt. Sonnenflecken. Wobei er die wahrscheinlich, also er hat dann das Fernrohr genommen und dann projiziert auf so eine Wand, ja, auf so ein Papier. Und dann sieht man die Flecken. Können Sie auch selber machen, nehmen Sie ein Fernglas, montieren das, aber gucken nicht durch oder machen eine Mylarfolie, eine Alufolie davor. Und projizieren das dann hinten auf den Boden. Die Folie sollte natürlich vorne dran sein, nicht hinten, weil dann trotzdem die Optik verschmurgeln kann. Gut, einen haben wir noch. Der ist wichtig für das heliozentrische Bild. Dass die Planeten um die Sonne kreisen. Ja?
Bin mir nicht sicher, aber vielleicht Kometen?
Nee, nicht Kometen. Also das war natürlich auch so eine Sache. Veränderliche Sterne, wie zum Beispiel die Supernova von Tycho Brahe oder von Kepler, die beobachtet wurden. Oder dann halt Kometen. Das widersprach auch dem Weltbild, dass das unveränderlich ist und die Erde ist in der Mitte. Aber das war es nicht, kannte man vorher schon, ja?
Hat er vielleicht den Merkur gesehen und gesehen, dass er so schnell um die
Sonne geht? Nee, Merkur war vorher schon bekannt. Ja. Nee, die Phasen der Venus. Phasen der Venus. Also Phasen der Venus sind wie die Phasen des Mondes. Gell? Und die hat er durchs Teleskop gesehen, hat also gesehen, dass die Venus unterschiedlich angestrahlt wird von der Sonne. Wie kann das sein, wenn die Venus, also die hat die Phasen genauso gehabt, dass sie sich eben um die Sonne herumgedreht hat. Und dann konnte man genau diese Phasen sehen. Also wenn die Venus eben fast hinter der Sonne war, war sie eben voll angeschieden. Wenn die Venus dann vorne zu uns kam, war sie weniger angeschieden. Ja. Und das war halt ganz klar ein Indiz dafür, dass die Venus wirklich um die Sonne herumkreist. Ja, die Kirche hat es natürlich verbannt, diese Thesen von Galileo. Er musste es öffentlich widersprechen. Gibt es diese Episode, dass er das getan hat und ist dann aufgestanden und hat gesagt, und sie dreht sich doch. Das ist wahrscheinlich ein Gerücht, sonst wäre er wahrscheinlich nicht länger am Leben gewesen durch die Kirche. Man hat dann, glaube ich, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat die Kirche dann zugegeben, dass sie vielleicht doch einen Fehler gemacht hat mit Galileo. Und also es hat etwas mehr als 350 Jahre gedauert. War zum 350. Todestag von Galileo, hat man gesagt, er hat vielleicht doch recht gehabt. Und ja, hat ein bisschen gedauert. Also Kirche ist etwas langsamer, aber sie bewegt sich auch langsamer halt auf die Gegebenheiten hinzu. Gut, nun kommt ein weiterer wichtiger Physiker ins Spiel. Und zwar Isaac Newton. Ja. 1642 bis 1727. Erstaunlicherweise ist er in dem Jahr geboren, in dem Galileo gestorben ist. Und er hat dann 1687 halt dieses Machwerk publiziert, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, also über die mathematische Beschreibung der natürlichen Phänomene. Der philosophischen Naturbeschreibung. Also dann wirklich ausdrücklich, ich nehme die Mathematik und beschreibe die Natur. Und daraus kommen dann die Newtonschen Gesetze und mit diesen Newtonschen Gesetzen die hat er eben dann auch angewandt auf die Keplerschen Gesetze und konnte dann eben zeigen, dass die Newtonschen Gesetze, die er eben auf der Erde vorgefunden hat, durch Studium der Mechanik, eben auch gelten für die Bewegung der Planeten. Also für etwas, was auf der Himmelskugel stattfindet. Ja, Meldung?
So kam er dann auf das inverse Lagrangesche Abstandsgesetz.
Ja, genau. So kam er dann auf das inverse Abstandsgesetz, also 1 über r Quadrat. Also erstmal das Trägheitsgesetz. Das erste war also das Trägheitsgesetz. Ich bitte hier die Drittsemester um Entschuldigung. Sie haben das wahrscheinlich alle schon gehört, aber wir helfen Sie den Erstsemestern hier mit den Newtonschen Gesetzen. Ja, also das erste war das Trägheitsgesetz, dass eben ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich gleichförmig fort, wenn keine Kraft auf ihn angewandt wird, also der Impuls des Teilchens ist proportional zur Geschwindigkeit des Teilchens. Und der Proportionalitätsfaktor ist dann eben die Trägemasse. Das zweite ist dann der Impulssatz. Also dieses Trägheitsgesetz geht ja im Prinzip auch so ein bisschen zurück auf Galileo, der eben gesagt hat, jeder Körper bewegt sich oder fällt gleich schnell, unabhängig von der Masse. Ne? So, dann der Impulssatz, der besagt, dass die Änderung dieses Zustandes, also die Änderung des Impuls des Teilchens, ist einfach gegeben durch die Summe der Kräfte, die auf das Teilchen wirken. Und dann das dritte ist der Satz von Actio und Reactio. Actio und Reactio. Und das erscheint jetzt unwichtig zu sein, aber wenn man zum Beispiel den Virialsatz herleiten möchte oder auch für die Herleitung dann der Keplerschen Gesetze brauchen wir das, dass eben die Kraft, die von Teilchen 1 auf 2 wirkt, entspricht gerade der Kraft, die von Teilchen 2 auf 1 wirkt. So. Und natürlich schließlich das Gravitationsgesetz, das separat davon steht. Gravitationsgesetz. Dass eben die Kraft auf ein Teilchen als Funktion des Abstandes ist gegeben durch die Gravitationskonstante g mal der Masse des Teilchens, der sich um die Masse des massiveren Teilchens bewegt. Mit 1 über dem Abstand zum Quadrat. Also F ist hier die Kraft. Das soll ein R sein. Kraft R ist der Abstand zwischen klein m und groß M. Und G ist die Gravitationskonstante. So, man kann sich mit diesem Kraftgesetz zum Beispiel als eine kleine Übung, kennen Sie vielleicht schon, die Erdbeschleunigung herleiten. Die Erdbeschleunigung, die misst man einfach, aber wie hängt die zusammen mit der Masse der Körper? Erdbeschleunigung, da habe ich eben eine Kraft, die ist Masse mal Erdbeschleunigung g. Erdbeschleunigung g. Ja. Und nach dem Newtonschen Kraftgesetz soll es nun also dieser Regel entsprechen. Das klein m ist die Masse meines Probeteilchens. Groß m wäre die Masse der Erde. Das schreibe ich mal hier. Erdbeschleunigung. Schreiben wir das denn mal. Der Erde. Ja. Und dann wissen wir, F, Gravitationsgesetz, ist dann eben G mal Masse des Probeteilchens mal der Masse der Erde. Das ist das Symbol der Erde. Über den Radius der Erde zum Quadrat. Und wenn man das eben gleichsetzt, gleich m mal g, dann erhält man daraus die Erdbeschleunigung. Die ist dann eben gegeben durch g mal Masse der Erde über den Radius der Erde zum Quadrat. Ja, und dann kann man eben Werte einsetzen und in der Tat kommt dann 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat heraus. Den gängigen Wert. Müsste ich die Gravitationskonstante nochmal hinschreiben. G hat man gemessen zu 6,67 mal 10 hoch minus 8. Dyn, Zentimeter Quadrat pro Gramm Quadrat. Oder in SI-Einheiten 6,67 mal 10 hoch minus 11. Das Meter hoch 3, Sekunde hoch minus 2, Kilogramm hoch minus 1. So, da schließt sich jetzt ein kleiner Diskurs an über Einheiten in der Astronomie. Aber bevor wir das machen, definieren wir erstmal nochmal ein Dyn. Das klingt das alles irgendwie ein bisschen altbacken. Denn der Gesetzgeber hat ja verfügt, wir dürfen nur noch mit diesen SI-Einheiten rechnen. Nun, die Astronomen sind auch sehr behäbig. Die haben sich einmal ein System überlegt, das war das CGS-System. Und damit sind sie auch dabei geblieben. Die haben also in den wenigsten Fällen wirklich das SI-Einheitensystem übernommen. Wenn Sie also irgendwelche Lehrbücher sich angucken, auch die modernsten Lehrbücher in der Astronomie, nehmen das CGS-System und eben nicht das SI-System. Das heißt, Sie müssen sich jetzt wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, wieder umgewöhnen, wenn Sie Astronomie lernen wollen. Sie müssen also wieder das CGS-System lernen oder zumindest die Umrechnung. So, und das entspricht 10 hoch minus 5 Newton. Ja. Mir selber sind beide Einheitensysteme viel zu kompliziert. Ich rechne in sogenannten natürlichen Einheiten. Also das ist dann der Geschwindigkeit relativ zur Lichtgeschwindigkeit, Quanteneffekte relativ zum Wirkungsquantum und so weiter. Es gibt sogar geometrische Einheiten, wo man dann eben Radien bestimmten Einheiten, der Schwarzschildradien und so Sachen. Das wird dann noch einfacher. Dann ist also im Prinzip sogar die Gravitationskonstante gleich 1 gesetzt. Man misst alles relativ so, dass die Gravitationskonstante 1 ist in Einheitensystem. Nennen sich geometrische Einheiten. So, aber wir machen jetzt weiter, hauptsächlich im CGS-System und gucken uns jetzt da einige Größen an. So, Himmelsmechanik, wir haben gerade eine gleiche Geschwindigkeit. So, wir werden, haben wir jetzt noch Zeit für eine Pause? Okay, schon 3 Uhr. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt hier dieses neue Kapitel anfangen, ich werde dann also das Newtonsche Gesetz aus Keplers Gesetzen herleiten und dann umgekehrt das dritte Keplersche Gesetz herleiten aus dem Gravitationsgesetz. Machen wir eine kurze Pause. So, wir leiten jetzt das Newtonsche Gesetz aus den Keplerschen Gesetzen her. Also in voller Allgemeinheit ist es relativ schwierig. Das machen aber etliche Dozenten in der Mechanik 1 und der Mechanik 2. Wer hat es denn von den Dritt- und Höhersemestern in der theoretischen Mechanik schon gehört, diese Herleitung? Dann in voller Allgemeinheit? Gut, wunderbar. Dann helfen Sie uns jetzt mit für die Erstsemester. So, wird mein Spruch des Semesters wahrscheinlich. Wir machen das jetzt aber ganz einfach, wir machen das für Kreisbahnen, sonst rechnen wir einfach hier zu viel rum, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, woher dieses Newtonsche Gesetz kommt. Also nehmen wir für Kreisbahnen vereinfacht. wird die Rechnung wesentlich einfacher. Also haben wir hier eine Kreisbahn. Wir haben einen Massenpunkt groß M, haben hier einen Abstand R oder einen Vektor R, eine kleine Masse M hier, die um die Sonne kreist mit einer gewissen Geschwindigkeit V. Und dann ist die Periode für einen Umlauf gegeben durch 2π, ist dann der volle Umlauf, mal R. Das ist der Umfang durch die Geschwindigkeit, gibt mir dann eine Zeit, gerade die Periode. Ja? Gut, dann nehmen wir Keplers drittes Gesetz. Das besagt, p² ist gleich k mal a hoch 3. In unserem Fall wäre das jetzt k mal r hoch 3. Ja, a entspricht r in diesem Fall. Einsetzen, dann erhalten wir daraus 4pi Quadrat r Quadrat durch v Quadrat ist gleich k mal r hoch 3. So, und dann sehen wir, dass auf der Seite hier, wenn wir das jetzt umrechnen, wir setzen noch eine Masse davor auf beiden Seiten, mv² über r ist gleich 4π² m über kr². Einfach umgeformt und in diese Form gebracht. Und dann haben wir auf der Seite sowas stehen wie die Zentrifugalkraft hier. V² über r. Zentrifugalkraft F ist gleich, das hier ist die Zentrifugalkraft. So, da haben wir jetzt das kleine m da drin stehen. Wir können das Ganze aber machen für das Groß M und aus dem dritten Axiom von Newton, Aktio gleich Reaktio, muss das die gleiche Form haben, also aus Newtons drittem Gesetz F12 ist minus F21 sollte vom Betrag her gleich sein. Wenn wir uns jetzt nur die Beträge anschauen, dann folgt also daraus, dass wir auch eine Zentrifugalkraft haben, die geht wie 4pi Quadrat über k Strich, das ist jetzt eine andere Konstante, groß m über r Quadrat. Ja. Ja, was heißt es jetzt? Das heißt, wir haben jetzt hier, das ist die Zentrifugalkraft und das ist das, was wir aus dem Keplerschen Gesetz auch als Kraft herausbekommen, die also auf diesen Kreisbahnen wirkt, ja, gleich groß ist wie die Zentrifugalkraft. Und das muss natürlich die Gravitationskraft sein. Ne? Und hier haben wir jetzt klein m genommen, wir können es aber das Ganze mit groß m auch nehmen. Und das heißt, diese Zentrifugalkraft ist zum einen proportional zu klein m, muss dann aber wegen Aktio gleich Reaktio auch proportional zu groß M sein. Das heißt, diese Kraft muss, kommt gleich zu Ihnen, muss von der Form sein 4pi Quadrat über irgendeine Konstante. Klein m mal groß M muss also proportional zur kleinen und proportional zur großen Masse sein. Ja. Und damit haben wir schon das Gravitationsgesetz. Wir setzen also jetzt diese Konstante, die wir da haben. Weitere Größen haben wir in dem Problem nicht. Das heißt, der Rest muss jetzt irgendeine Konstante sein, eine Naturkonstante. Und diese Gravitationskonstante ist gerade der Vorfaktor 4 Pi Quadrat über K2 Strich. Das heißt, wir erhalten jetzt die Gravitationskraft als G klein m groß M über R Quadrat. Fragen, Kommentare, Meldungen, Anmerkungen? Ja, bitte.
Ganz vorne, wie sind Sie denn von dem oberen Term auf den unteren gekommen, wo Sie m eingesetzt haben?
Ich habe beide Seiten mit m multipliziert. Und dann habe ich entsprechend umgerechnet. Also das ist r und 4 Pi Quadrat auf die andere Seite geschoben. Dann kriege ich hier nur ein r Quadrat und dann den Kehrwert gebildet. Ah. Ja? Ist relativ einfach. Können Sie es zu Hause nochmal anschauen und dann Ihrem Tutor nochmal vorrechnen zur Übung. So, also haben wir das Gravitationsgesetz jetzt für Kreisbahnen hergeleitet. Das zweite wäre jetzt, wir machen das Ganze umgekehrt und nehmen das Gravitationsgesetz und leiten aus dem Gravitationsgesetz die Keplerschen Gesetze her. Das machen wir ähnlich heuristisch. Das eine können wir relativ allgemein machen. Und das andere machen wir dann auch für Kreisbahnen. So. Ja. Bevor wir das machen, brauchen wir noch das Konzept der reduzierten Masse. Reduzierte Masse. Zur Wiederholung. Das heißt, wir haben jetzt ein Zwei-Körper-Problem. Haben also einen Koordinatenursprung, haben also zwei Massen, m1 und m2. Und haben da entsprechende Vektoren, die die Position dieser beiden Körper beschreiben. Und einen Relativvektor r, der wirkt dann hier. Und das wäre ein Vektor r1 und hier ein Vektor r2 mit einem Ursprung. Und da wir nachher eine Koordinatentransformation machen, nenne ich die jetzt schon mal die gestrichenen Koordinaten. Da stellt sich heraus, dass diese Wahl des Koordinatensystems ungünstig ist. Viel günstiger ist es, in ein anderes Koordinatensystem zu gehen, das hier auf dieser Verbindungsachse liegt und dann mit einem Vektor groß R beschrieben wird. Und dann brauche ich im Prinzip, die ganze Physik hängt dann eben nur noch ab von diesen Relativkoordinaten hier, von diesem Punkt aus zu diesen beiden Körpern. Und das wissen Sie vielleicht, was für ein System das ist. Das ist dann das Schwerpunktsystem, das ich nehme. Und damit vereinfachen sich die Gleichungen erheblich. Also aus dem Schwerpunktsystem also definiere eine Gesamtmasse, die ist dann m1 plus m2. Und dann definieren wir noch eine reduzierte Masse, da kommen wir gleich dazu. Und die definieren wir dadurch, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Vektor r. Der ist jetzt eine Kombination aus r1 und r2, gewichtet mit den Massen der Teilchen. Also m1 r1' plus m2 r2' über m1 plus m2. Können Sie das lesen? Wahrscheinlich nicht, oder? M2 soll das sein. Gerade so. So, also ist das hier 1 über die Gesamtmasse M1 R1 Strich plus M2 R2 Strich. Wenn ich jetzt die Ableitung nach T mache, dann kriege ich da eine Geschwindigkeit, beziehungsweise wenn ich es mit der Masse mal nehme, ein Maß für den Impuls, also Ableitung nach T. Und dann nehme ich es mit groß M mal, also groß M dr nach dt ist gleich. Ich schreibe es gleich als eine Summe, das wäre jetzt in dem Fall nur von 1 bis 2, von m1 dr, von mi dri-nach-dt. Dann kann ich jetzt die zweite Ableitung bilden. Zweite Ableitung. Und dann sehen Sie natürlich, dass ich da jetzt Kräfte herausbekomme. Das wäre nämlich jetzt hier ein d groß p nach dt. Ups, also der Impuls des Schwerpunktes. Der ist gegeben durch die Summe über i von d klein p i nach dt. Nun ist das aber gerade die Kraft, die auf dem Teilchen wirkt. dp nach dt ist ja die Kraft, die auf dem Teilchen wirkt. Und jetzt haben wir für zwei Teilchen ist dann eben die Kraft von diesem Teilchen auf dem gleich dem anderen, aber mit dem anderen Vorzeichen. Das heißt, wenn ich das so betrachte in diesem Schwerpunktsystem, dann ist die Summe auf der rechten Seite Aktion gleich Reaktion gleich 0. Ja. Aktion gleich Reaktion. Das heißt also, die Dynamik des Schwerpunktes bestimmt mir ein sogenanntes Inertialsystem, ein System, das kräftefrei ist. Kräftefrei, ein Inertialsystem. Und ich brauche mir dann die Dynamik dieses Schwerpunktes gar nicht anzuschauen, sondern immer nur die Dynamik relativ zu diesen Schwerpunktskoordinaten. Und dann kann ich jetzt eine reduzierte Masse definieren. Und das ist dann die relevante Größe, die ich brauche. μ ist definiert als m1, m2 über m1 plus m2. Reduzierte Masse μ. Und wenn ich eben sage, jetzt mein neues Koordinatenursprung ist definiert durch r gleich 0, groß r gleich 0. Groß r gleich 0 ist mein Inertialsystem. Dann kann ich eben aus diesen Beziehungen hier, aus diesen Beziehungen mir herleiten, was ich hier für Verhältnisse habe der Radien. Also ist r1 ist dann gleich minus μ über m mal r in diesen Schwerpunktskoordinaten und r2 ist dann minus μ über m2 mal r. Ja, das heißt, also der Schwerpunkt liegt, wenn jetzt die Massen gleich wären, genau in der Mitte im Prinzip und ansonsten entsprechend gewichtet mit dieser reduzierten Masse und der Masse der Teilchen. Das ist ein m1 hier. Gut, aber das kennen Sie alle schon wahrscheinlich. Einfach wird es dann eben für die totale Energie, ja, wenn ich mir die jetzt hinschreibe, wird die relativ einfach. Aber auch für den Drehimpuls, den brauchen wir nämlich jetzt, den Drehimpuls, deswegen habe ich das jetzt eingeführt. Wir können uns jetzt also den Drehimpuls anschauen von so einem Zwei-Körper-Problem. Also L ist dann gleich M1 mal R1 kreuz V1 plus M2 R2 mal V2. Im allgemeinsten Fall ist das ja der Drehimpuls, R kreuz V mal M. Und jetzt in diesem anderen Koordinatensystem, das wäre also jetzt hier das gestrichene, das ursprüngliche Koordinatensystem, dann in dem anderen System ist es einfach die reduzierte Masse mal R mal V. Also ist das gerade R kreuz P in den Schwerpunktskoordinaten. Ja. Wo?
Beim minus m durch m.
Minus m durch m, wo sind Sie?
Ganz unten rechts.
Hier unten oder hier?
Soll es ein Minus da sein?
Das soll ein Minus sein, ja. Ja? Ja, da gucke ich auch gerade, warum beide Minus ist. Ja, Moment. Geht schon los. Wo haben wir hier die reduzierte Masse? Ein Pluszeichen. Gut aufgepasst. Gut. So. So, und das V hier müssen wir jetzt auch noch definieren. Das V war ja hier das dr1' nach dt. Und in dem Fall ist hier das V, ist das dr nach dt. Also die Geschwindigkeit, mit der sich der Abstand zwischen den beiden Teilchen ändert. Ja, dann macht das hier Sinn. So, jetzt kommen wir zu Keplerschen Gesetzen. Keplers zweite Gesetz. Wir wollen es jetzt also verstehen, Keplers zweites Gesetz. Prinzip aus Newton, aus Newton'scher Mechanik. Wir versuchen jetzt zu übersetzen, was es heißt, zu gleichen Zeiten, dass der Strahl gleiche Flächen überstreicht. Machen wir nochmal das Bildchen an. Was wir also haben, ist hier, diese Fläche entspricht irgendwie dieser Fläche, wo hier die Sonne ist. Das war das Keplersche dritte Gesetz. Und wir hatten hier einen Radiusvektor und einen Winkel Theta. Das heißt, wir gucken uns jetzt diese Flächen an im Detail. Gucken wir uns also so ein Dreieck an als Funktion von Theta und wir nehmen jetzt an, diese Winkeländerung sei infinitesimal klein. So, das sollen gerade Linien sein. So, dann haben wir hier einen Abstand R. Und haben dann hier eine Bogenlänge, die ist r mal dθ. R dθ. Und dann haben wir hier ein kleines Stückchen, das entspricht dann unserem dr. Und dann ist die Fläche, die wir hier haben, wenn es infinitesimal klein ist, können wir annehmen, das ist dann eben ein Rechteck, ist dann r dθ dr. Das wäre diese Fläche. Dann die Fläche von R gleich 0, also ganz runter, wäre dann die gesamte Fläche, wenn ich jetzt die ausrechnen möchte. Ich habe also hier dθ und möchte jetzt hier diese ganze Fläche ausrechnen. Dann muss ich über R integrieren. Dann ist diese Fläche und dann integriere ich über R, das heißt, ich kriege von R kriege ich einen halb R Quadrat. Ein halb R Quadrat dθ ist dann die Fläche, die bei einem bestimmten Winkel überstrichen wird. Ja? Infinitesimal, also ich male das natürlich viel zu groß. Ganz kleine Flächen. So, die zeitliche Änderung jetzt dieser Fläche, was ist das? Also die zeitliche Änderung ist dann eben dA nach dt. Und das ist die Größe, die Kepler damals studiert hatte. Also dA nach dt ist gleich 1/2 r Quadrat d Theta nach dt. Ja, das gilt jetzt immer nur für einen Punkt. Also ich nehme einen Punkt heraus und mache eine kleine Änderung im Winkel und dann sehe ich, die Änderung dieser Fläche entspricht der Änderung des Winkels d Theta nach dt. Gut, das ist also die Größe. Nun, d Theta nach dt, wenn wir uns das hier angucken, das ist ja die Strecke, die der Planet zurücklegt. Wir können natürlich aus dieser Strecke dann eine Geschwindigkeit ausrechnen. Ja, das ist dann r d Theta nach dt. Also Geschwindigkeit die relevante Geschwindigkeit und die nennen wir dann mal v in Richtung von Theta ist r d Theta nach dt. Ja. Das ist die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zu r. Da wir eine Ellipse haben und keine Kreisbahn, wird es auch Änderungen relativ zu r geben. Ist ja r auch im Prinzip eine Größe, die von t abhängt für diese kleinen Änderungen, aber haben wir das jetzt hier vernachlässigt. Hauptänderung ist die Winkeländerung. So, jetzt können wir den Drehimpuls betrachten dazu. Also betrachten Drehimpuls. Also L ist gleich reduzierte Masse R Kreuz V. Und das ist gleich μ mal R Kreuz V Theta. Die Komponente senkrecht zu R. Und dann haben wir noch eine Komponente in R-Richtung. Plus R Kreuz VR. Nun, da VR in Richtung von R zeigt, ist das natürlich 0. R Kreuz R ist 0. Ist gleich 0. Ja. Da VR parallel zu R verschwindet dieser Term. Das heißt, der ganze Drehimpuls ist gegeben durch V Theta. Also ist das nichts anderes als μ mal R Kreuz V Theta. Also die, im Prinzip die Winkelgeschwindigkeit bestimmt uns den Drehimpuls des Systems. Das heißt, wir können das jetzt umschreiben. Wir haben ja gesehen, das hier ist dA nach dt ist 1/2 r Quadrat d Theta nach dt ist 1/2 r mal v Theta. Der Betrag davon. Und das ist dann nichts anderes als 1/2. Und der Drehimpuls ist μ mal r mal v zum Betrag. Also ist das L über μ, was noch übrig bleibt. Ja, wir haben also jetzt für V Theta eingesetzt, das ist L durch μ mal R und dann bleibt das R fliegt raus und es bleibt nur noch stehen ein L über μ zum Betrag. Also hier, Betrag kann ich noch weglassen und ich definiere gleich hier, das L ist der Betrag des Vektors. Ja, Frage?
Was ist denn das μ?
Die reduzierte Masse.
Ach stimmt.
Finden wir gerade ein. Ja, noch eine Frage?
Theta ist quasi die Geschwindigkeit, in der sich der Winkel ändert.
Ja. Gut, das heißt, wir haben jetzt das Keplersche Gesetz zurückgeführt auf die Bedingung. Also die Änderung der Fläche pro Zeit ist nichts anderes als 1/2 mal den Drehimpuls des Systems über die reduzierte Masse. Das heißt, das dritte Keplersche Gesetz in Newton'sche Mechanik heißt einfach nichts anderes das L, μ ist ja sowieso konstant, die Massen ändern sich nicht, dass also der Drehimpuls gleich 0 ist. Oder konstant ist. Das heißt also, das sagt Kepler. Kepler sagt, dA nach dt ist konstant. Und das impliziert dann hier einfach, dass der Drehimpuls konstant sein muss. Also Drehimpulserhaltung. Wir verstehen also, dass das Keplersche Gesetz nichts anderes ausdrückt als Drehimpulserhaltung. Das zweite Keplersche Gesetz. Dazu noch Fragen? Dann machen wir gleich das dritte Keplersche Gesetz. Auch für Kreisbahnen jetzt. So, wir haben also hier ein System. Jetzt gehen wir hier gleich in Relativkoordinaten. Zwei Massen, M1 und M2. Abstand A1, A2 und Gesamtabstand A. Und dann sagt uns Newton, wenn das System im Gleichgewicht ist, im Kräftegleichgewicht ist, dann setzen wir die Kräfte gleich. Wir haben also hier die Zentrifugalkraft M1. V1 Quadrat über A1 ist gleich der Gravitationskraft G M1 M2 über A Quadrat, das Gravitationsgesetz. Und das gilt für Teilchen 1 wie für Teilchen 2. Also ist gleich M2 V2 Quadrat über A2. So, jetzt müssen wir nur noch die Perioden einführen. Also setzen wir Folgendes an. Wir sagen, V1 ist 2π über p, also p ist jetzt die Periode für Teilchen 1 mal A1. Wir greifen das ein Teilchen heraus. Und die reduzierte Masse M1 A1 gleich M2 A2 ist gleich μ mal A. Aus dem Schwerpunktsystem und dann setzen wir ein und rechnen das durch. Und dann erhalten wir Folgendes, M1 V1 zum Quadrat, also dann ein 2π über p A1 zum Quadrat durch A1. Ist gleich g M1, M2 über A Quadrat. So, ich brauche Platz. Das reicht nicht. Nehmen wir die Seite. Dann kann ich jetzt für A1 einsetzen, das ist μ mal A über M1. Also bekomme ich heraus M1, 2π über p zum Quadrat, μ über M1, A ist gleich g mal M1, M2 über A. Dann kann ich, wie Sie sehen, kann ich dann die eine Masse kürzlich hier heraus. Hier, M1 kürze ich hier auf dieser Seite heraus. dann erhalten wir hier ein 4π² über p² ist gleich g m1 m2 das μ auf die andere Seite, das a auch, hier muss ein Quadrat stehen und dann kriege ich hier insgesamt ein a hoch 3. Und Sie sehen schon, wir kriegen jetzt schon die Proportionalität. p² ist proportional zu a hoch 3. Oder in anderer Form, p² ist gleich 4π² über m1 plus m2 mal a hoch 3. Ja, wir haben jetzt hier μ eingesetzt. Ich schreibe das nochmal hin. μ ist ja nichts anderes als m1, m2 über m1 plus m2. Das heißt, m1, m2 kürze ich gerade heraus. Wir kriegen eine Summe der Massen hier unten. Das ist jetzt das dritte Keplersche Gesetz. Wo fehlt was? G fehlt, ja. Richtig. Ohne das geht's nicht. Ein G fehlt, drittes Keplersche Gesetz. In newtonscher Form. Gell? Vorher, also Kepler hat aus seinen Bahndaten eben nur rausbekommen, p² ist gleich a hoch 3 mit einer universellen Konstante. Und Sie können an dieser Form natürlich sehen, warum er nur eine universelle Konstante bekommen hat, obwohl er das für verschiedene Planetenbahnen ausgerechnet hat. Hier muss also die Summe der Massen eigentlich erscheinen. Das ist eine Korrektur zu Keplers Annahme. Also wenn ich jetzt hier für m1 die M2 die Sonne einsetzen würde, die ist viel, viel massiver als die Planeten. Das heißt, wenn ich jetzt hier, selbst wenn ich die Masse vom Jupiter hier dazu addiere, ist das eine so kleine Korrektur, das würde man mit den, an den damaligen Daten, konnte man das aus den Daten gar nicht rauslesen. Deswegen gibt es für die Planetenbahn in sehr guter Näherung eben das Gesetz, wo ich die eine Masse, die Masse der Planeten vernachlässigen kann und dann habe ich eine universelle Konstante für alle Planetenbahnen. Und Sie können auch abschätzen, wie groß diese Korrekturen sind. Was ist die Masse von Jupiter relativ zur Masse der Sonne? Weiß das jemand? Ja?
Ich meine, das sind ein paar Zehntausend.
Ein paar Zehntausend?
Nee.
Andere? Ja?
Ich glaube, es war genau 1000 Jupiter.
Ist ziemlich genau, liegt es von Faktor 1000. Ja. Und die Erde im Vergleich dazu, weiß das jemand? Ja? Von der Masse jetzt oder vom Volumen? Volumen? Aber Millionen ist schon ziemlich richtig, also irgendwie so ein Faktor 2 mal 10 und minus 5 ist das Verhältnis zwischen Masse der Erde und der Sonne. Ja? Also es ist eine kleine Korrektur. Selbst für Jupiter ist es irgendwo im Promillebereich. Gut, ja, und dieses dritte Keplersche Gesetz haben wir jetzt für Kreisbahnen hergeleitet. Sie haben gesehen, die Herleitung, das war im Prinzip ein 1, 2, 3, ein 4 oder 5 Zeiler, also nicht so schwierig. Und man bekommt genau das gleiche Ergebnis auch für Ellipsenbahnen, aber die Rechnung ist dann deutlich länger. Also da würde ich wahrscheinlich eine Stunde hier an der Tafel stehen und Ihnen ein paar elliptische Integrale vorrechnen. Dauert etwas. So, aber Sie wissen zumindest, wo jetzt dieses dritte Keplersche Gesetz herkommt und Sie wissen auch, dass wir hier diese Korrektur haben, die wichtig ist dann, um irgendwelche Planetenbahnen zu bestimmen. Ja, Beispiel wäre zum Beispiel zur Anwendung, das sollten wir schon nochmal bringen, Beispiel wir könnten also jetzt mit diesem dritten Keplerschen Gesetz die Masse von Jupiter bestimmen. Wir nehmen also das dritte Keplersche Gesetz und sagen also wir gucken uns den Mond Io an aus Io-Bahndaten. Ja, Io ist der Jupitermond, der Jupiter am nächsten ist. Und dann können wir das umformen. Wir können jetzt die Masse von Io getrost vernachlässigen. Der ist ja vielleicht so groß wie der Mond, also viel, viel weniger schwer als Jupiter. Also können wir sagen, M1 plus M2 ist in sehr guter Näherung eben die Masse von Jupiter. Und dann können wir die Masse von Jupiter ausrechnen. Das ist dann ein 4π² über g mal die große Halbachse von Io über die Periode von Io zum Quadrat. Und dann kriegt man in der Tat heraus, hier ist es 1,9 mal 10 hoch 27 Kilogramm. Und das entspricht ungefähr den 300-fachen der Erdmasse oder ein Tausendstel der Sonne. Ja, die Sonne hat ziemlich genau 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. So, schreibe ich gleich mal hin. Ein Tausendstel der Masse der Sonne. Und Sonne gibt es auch ein Symbol, das wird üblicherweise so gekennzeichnet. Ja?
P ist in dem Beispiel dann der Impuls, wie schnell sich die bewegt.
Nee, P ist die Periode.
So wie oft so.
P ist die Periode, nicht der Impuls. Die Periode von Io, also die Umlaufzeit. Ich muss die Bahn bestimmen und die Umlaufzeit. Also Galileo hat es natürlich nicht machen können, denn er konnte zwar das bestimmen, aber wie groß der Abstand dazu war, war ein Problem. Es war sozusagen war immer noch ein Problem, dass man zwar wunderbar diese ganzen Gesetze aufschreiben konnte, aber dass man die Skalen im Sonnensystem noch nicht wusste. Also man musste immer noch eine Länge musste man irgendwie bestimmen und dann konnte man alle anderen Längen relativ dazu bestimmen. Und historisch gesehen war das eben eine bestimmte Beobachtung, womit man dann die Größen im Sonnensystem festlegen konnte. Weiß vielleicht jemand, was das war? Wie hat man den Abstand Erde-Sonne bestimmen können? Ja, historisch? Den Erdumfang haben die alten Griechen schon bestimmt durch einen Schatten in Ägypten und ja. Der Venustransit, genau. Man hat wie hat man das gemacht, den Venustransit? Wie hat man daraus die Größe vom Sonnensystem herausbekommen? Naja, vielleicht ein bisschen gemein, weil wir das erst in der nächsten Vorlesung besprechen oder in der übernächsten. Parallaxe ist das Stichwort. Also man hat von unterschiedlichen Positionen der Erde den Venustransit beobachtet. Und die einen haben halt gesehen, die haben oben gestanden, die haben gesehen, die Venus, die geht unten, eher am unteren Rand der Sonne vorbei. Und die haben gesehen, nein, Venus geht weiter oben dran vorbei. Wenn man den Abstand kennt und den Winkelunterschied, kann man daraus die Größe der Sonne herleiten, hat dann also eine Skala für die Größen im Sonnensystem. Mittlerweile macht man das mit Radarechos wesentlich präziser. Aber das war so historisch das erste Mal, wo man also Größen im Sonnensystem festlegen konnte. Und ich glaube, das ist erst im 18. Jahrhundert oder so passiert. Aber können Sie ja mal nachforschen im Internet, wann das war. So, wir haben die Keplerschen Gesetze hergeleitet. Wir kommen hier gut voran. Wir haben, genau. So. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Mechanik. Und zwar den Begriff der Arbeit und Energie. Und werden daraus dann die Fluchtgeschwindigkeit bestimmen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Das dauert dann doch ein bisschen länger. Das schaffen wir dann heute vielleicht nicht mehr. Und dann machen wir heute etwas früher Schluss. Nein? Sie wollen weitermachen. Wir müssen ja das erstmal verdauen. Dann kommen noch ein paar mehr Formeln und.